Das Unternehmen von Stefan Kohorst lebt quasi davon, dass Blut fließt. Als CEO leitet er in dritter Generation das Medtech-Unternehmen Dr. Ausbüttel & Co., welches Lösungen für Wundversorgung anbietet. Neben den knapp 150 Mitarbeitern bringt das Unternehmen auch mehr als 1000 Menschen in Behindertenwerkstätten in Arbeit. Stefan Kohorst sagt, dazu gab es am Anfang keine Vision oder keinen 10-Jahres-Plan. Man hat sich den Weg im Gehen gebaut, mit allen Lernkurven, die dazugehören. In der heutigen Folge sprechen wir über die Resilienz von Familienunternehmen, auch in der Corona-Pandemie. Wir sprechen darüber, wirklich langfristig an Themen zu arbeiten, etwas zu schaffen, was größer ist als man selbst, und über den größten Freund und den größten Feind von Familienunternehmen, die Familie. Betami nimmt euch mit auf die Reise in die digitale Transformation von Unternehmen. Wir erzählen die inspirierenden Geschichten von großartigen Menschen über Digitalisierung, Megatrends, Mindset und Leadership. Ich freue mich, dass ich heute Stefan Kohorst zu Gast habe, CEO von Dr. Ausbüttel und Co. Stefan Kohorst, führen Sie uns kurz ein in die Welt Ihres Unternehmens.
Wenn ich ganz charmant anfangen darf, leben wir davon, dass Blut fließt. Also wir beschäftigen uns mit dem Thema Wundversorgung, vor allem mit schwierigen Wunden, mit chronischen Wunden, postoperativen Wundauflagen, umgangssprachlich würde man Pflaster sagen. Also das ist, wenn man so will, die Hardware, die Produktseite. Auf der anderen Seite hat es auch bei uns einen großen Anteil daran, zu versuchen, die Kunden zu befähigen, sprich Fortbildung anzubieten, und zwar nicht so sehr akademischer Art, sondern wir nennen das Handlungswissen, dass die Menschen konkret wissen, was machen wir mit bestimmten Wunden in bestimmten Wundsituationen, aber nicht nur produkt- oder medizinbezogen, sondern auch, wie spreche ich mit Patienten, das spielt eine große Rolle, und auch, wenn man so will, Arbeitsmittel, also sowohl digitaler Art wie auch analoger Art. Sind ein Familienunternehmen. Ich bin da die berühmt-berüchtigte dritte Generation. Also man kennt das ja, ne? Der Großvater baut es auf, der Vater verwaltet es und der Enkel wirtschaftet es runter. Aber zum Glück klappt das mit dem Runterwirtschaften nicht so gut. Schlagen uns da eigentlich ganz wacker als Mittelständler am Markt. Haben 150 Mitarbeiter circa, plus minus 40 freie Mitarbeiter. Und das ist, zeigt vielleicht schon da, wo wir ein bisschen anders sind. Wir geben über 1000 Menschen in Behindertenwerkstätten, vor allem hier im Ruhrgebiet, Arbeit regelmäßig. Das ist etwas, was uns auszeichnet, glaube ich, oder was für uns vielleicht etwas Besonderes ist. Und sind, nachdem wir ein paar Jahrzehnte in Witten waren, wieder zurück an den Unternehmensursprung gegangen, schöne Ruhrgebietsstadt Dortmund.
Dass Sie Menschen in Behinderung befähigen, bei Ihnen zu arbeiten, ist das etwas Neues oder ist das historisch schon immer so gewesen?
Also ich glaube, angefangen haben wir das vor 20 Jahren mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung zusammenzuarbeiten und haben dann vor, ich glaube, 13 Jahren einfach mal eine Idee gehabt, Mensch, wieso versuchen wir das nicht, dass jemand, der normalerweise in der Werkstatt direkt arbeitet, mal bei uns ein Praktikum macht, 3 Monate reinschnuppert. Und bei dem ersten Kandidaten hat das so gut geklappt, den haben wir gar nicht wieder hergegeben, der ist jetzt 13 Jahre hier im Haus. Da gab es am Anfang gar nicht vielleicht diese Wahnsinnsvision, es gab definitiv keinen 10-Jahres-Plan dazu. Also wir haben die ganze Bandbreite. Im Unternehmen haben wir von lernbehindert bis habilitiert 85 verschiedene Berufsabschlüsse, eine ziemlich bunte Vielfalt eigentlich.
Wann wurde denn daraus eine Vision? Wann wurde daraus ein fester Wert?
Ich glaube, dass mit dem Wert dieser Prozess, den haben wir so knapp vor 10 Jahren mal sehr intensiv angegangen, erst in der Führungsmannschaft, und dann ist das Thema schon auch sehr stark auf die Agenda gekommen. Da waren wir auch schon relativ weit, da haben wir schon auch viele, viele Dinge probiert, aber wir haben gesagt, wir müssen raus aus dem Probieren und dem Ganzen eine gewisse Systematik geben. Und ich glaube aber, der Weg genau ist auch der richtige. Wenn Sie am Anfang zu viel in Systematik investieren, dann wird es blutleer und seelenlos. Haben dann gesagt, sehr kontrovers auch diskutiert, welche Zielgruppen, welche Themen, haben das ein bisschen fokussiert, weil das war vorher wirklich alles, was uns so in den Sinn kam, haben wir gemacht. Und dann haben wir gemerkt, die Lernkurve dann ist zu langsam, und haben uns halt auf bestimmte Zielgruppen und Themenfelder konzentriert. Und damit haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber diese Spielwiese vorab oder diese Experimentierphase würde ich auch jedem anderen empfehlen. Einfach mal ausprobieren, weil wenn man das zu Tode plant, dann entgehen einem auch Lernchancen oder Tätigkeitsfelder, die man, wenn man einfach mal ausprobiert, durch Zufall drauf stößt, sieht und plötzlich merkt man, genau das ist es.
Warum ist Ihnen das als Familie so wichtig, diesen Weg zu gehen?
Also ich hatte das Glück, bei mir in der Jugend Menschen kennenzulernen, die extrem engagiert waren. Die haben mich total fasziniert. Ich habe viel Zeit mit einem Gefängnispfarrer verbracht. Nicht, weil ich im Knast gesessen habe, sondern bin ich durch Zufall auch auf den gekommen, über mehrere Ecken. Da war ich jetzt nicht der Typ für, ich bin nicht vom Talent ein Sozialarbeiter, aber habe mir immer damals schon gesagt, irgendwie als Unternehmer tätig werden, auf jeden Fall, aber das mit sozialen Dingen verbinden. Das war noch keine sehr präzise Vision, aber das hat mich früh umgetrieben. Im Studium hat mich auch immer gestört, diese Verkürzung auf nur Finanzkennzahlen. Aber das ist ja nicht alles. Das ist wie auf einem Bein laufen, irgendwie ein bisschen kurz. Und dann, ich sag mal, hat mich das fasziniert, auch von anderen Unternehmen was zu lesen. Wenn man nur lange genug sucht, findet man ein paar, wo man sagt, oder Projekte, die sind spannend. Und dann hat man sich den Weg im Gehen gebaut. Also so ein 1:1 Vorbild von einem Unternehmen, was das so macht, wie wir das machen, gab es nicht. Aber dann muss man diesen Weg neu finden. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Unternehmer auszeichnet, auch im Kontext ohne soziales Engagement, eigene Wege zu finden.
Kinder und Enkel von Unternehmern kommen schon sehr früh in Kontakt mit dem Unternehmertum an sich. War es bei Ihnen schon ein vorgefertigter, festgeschriebener Weg, dass Sie irgendwann das Familienunternehmen fortführen? Oder war das noch ganz offen für Sie?
Also ich wusste sehr früh, dass ich das machen wollte. Auch da, glaube ich, dieser feste Wille, das zu tun und das auch gut zu machen, der war früh da. Aber Sie werden nicht als Unternehmer geboren. Sie müssen in so eine Rolle reinwachsen und sich rein entwickeln. Und das war bei mir auch ein Prozess. Ich habe studiert, habe viel im Ausland schon an Praktika gemacht, unter anderem im Kinderkrankenhaus in Südamerika. Ich habe in einem Kibbutz gearbeitet, in Israel, in Spanien, Amerika. Und trotzdem, glaube ich, war ich damals noch kein Unternehmer. Das ist ein paar Jahre für ein japanisches Medizintechnikunternehmen im internationalen Bereich gearbeitet. Und das ist, ich glaube, in den ersten 5, 6, 8 Jahren hier entstanden in einem Familienunternehmen. Ist aber ein Anlaufprozess gewesen. Der Wille, da was Eigenes zu machen, ist das eine. Aber in so eine Rolle reinzuwachsen, das dauert. Mein Vater hat mich auch machen lassen. Also dieser Generationenübergang, der ja auch immer sehr kritisch ist, der hat bei uns gut geklappt, lag aber an meinem Vater, lag weniger an mir.
Ich habe selbst sowohl in Familienunternehmen als auch in Konzernen gearbeitet. Aus meiner Sicht gibt es da große Unterschiede. Wo liegen die Vorteile und die Herausforderungen gegenüber anderen Organisationsstrukturen?
Fangen wir erstmal mit den Herausforderungen an, das ist die Familie. Ne? Also man sagt ja immer, der größte Freund und der größte Feind des Familienunternehmens ist die Familie. Da habe ich jetzt persönlich sehr Glück, da geht es vor allem um die Gesellschafterebene. Da habe ich mit meiner Mutter zu tun und das ist ein ziemlich entspanntes Verhältnis. Und deswegen da, glaube ich, hat man den Rücken frei, wenn ich mir überlege, wie viele Vorstandsvorsitzende irgendwie von AGs oder auch Geschäftsführer von Private Equity Unternehmen mit dieser Shareholder-Value-Thematik verbringen müssen. Ne? Also Gesellschafter ruhig zu stellen oder auch mit so einem Shareholder-Value-Gedanken überhaupt arbeiten zu müssen, was ich für absolut schwierig halte. Also dieser ganze EBIT-Quatsch mit kurzfristiger Gewinnmaximierung, das, glaube ich, ist ein Riesenvorteil für uns, dass wir das nicht haben. Also in einem Familienunternehmen kann man wirklich langfristig an Themen arbeiten, also nachhaltig arbeiten im ökonomischen Sinne. Man kann sagen, okay, das dauert jetzt ein paar Jahre, das kostet Geld, vielleicht gehen auch mal die Gewinne runter, aber wenn wir das schaffen, dann haben wir eine gute Basis, dann haben wir eine kritische Masse, dann haben wir ein tolles Produkt an den Markt gebracht, dann machen wir einen Unterschied bei den Kunden, dann brauchen die uns. Ich glaube, die langfristig erfolgreichen Familienunternehmen, die haben halt so ein paar Regeln, so hart sich das anhört, das Unternehmen kommt zuerst, persönliche Befindlichkeiten, Eitelkeiten müssen zurückgestellt werden, sonst funktioniert es nicht. Also so eine Entnahmepolitik, möglichst viel aus dem Unternehmen für sich rauszuholen, dann wird man nicht langfristig erfolgreich sein. Also das, glaube ich, ist etwas, man kann mit einem Familienunternehmen eine Art Lebenswerk schaffen. Und das meine ich jetzt nicht im narzisstischen Sinne, ne, sich ein Denkmal setzen oder so, sondern wirklich, man kann was aufbauen, was deutlich größer ist als man selbst. Und man hat, wie gesagt, diese ganze langfristige Perspektive. Eine zukünftige Generation sollte auch die Chance haben, das weiterzuführen, wenn sie es will und kann und die Werte teilt. Und das ist ja auch die Königsdisziplin als Familienunternehmen. Sie können noch so erfolgreich sein als Familienunternehmer, wenn sie das Unternehmen nicht zukunftsfähig kriegen, auch für den Moment, wo man selber nicht mehr aktiv sein will oder kann, dann hat man einen entscheidenden Punkt verpasst. Da kann man tolle Leistung vorgebracht haben, Aber ein Teil der Aufgabe ist auch, das Unternehmen unabhängig von der individuellen Person des Unternehmers zu machen oder zumindest unabhängiger. In der Startup-Szene, mein Eindruck ist, da wird zwar von Purpose oft gesprochen, aber eigentlich denken die nur an den Exit in 3 bis 5 Jahren für möglichst viel Kohle. So Stichwort Build to Flip. Und im Familienunternehmen sollte es im Idealfall darum gehen, Build to Last. Das ist das Spannende, dass man das auch kann. Und das dann die Shareholder, die gibt es ja auch in einem Familienunternehmen, die haben halt nur andere Werte als die rein finanzgetriebenen, ich sag mal Private Equity-Leute. Ich glaube, diese Gewinnmaximierung ist das Krebsgeschwür der Marktwirtschaft. Gewinne braucht man. Wachstum, auch Zellwachstum brauchen wir als Menschen. Aber in der Medizin, wenn Zellwachstum außer Kontrolle gerät, spricht man von Krebs. Und ich glaube, Gewinnorientierung ist gut. Also Gewinne ermöglichen Innovation. Und das finde ich schade, dass im Wirtschaftsleben zu häufig das auf so 1, 2 Kennzahlen verkürzt wird, die gar nicht so entscheidend sind.
Was ein relativ hoher Erfolgsfaktor für alle Organisationsstrukturen ist, das haben wir mehr denn je in den letzten 17, 18 Monaten herausgefunden, ist Agilität. Glauben Sie, dass Familienunternehmen da einen Vorteil haben?
Ich glaube, sie haben einen Vorteil, wenn es um Resilienz geht. Bei uns ist das so, wir haben unser Warum ähnlich wie die Werte mal definiert, haben gesagt, bei uns geht es darum, Wunden bezahlbar zu heilen. Es geht darum, soziales Engagement im Alltag zu leben, zu erleben und zu ermöglichen und für die einzelne Person daraus halt für sich Sinn, persönliche Entwicklung und Lernen zu ziehen. Damit haben sie eine enorme Resilienz und sie haben ein Wertefundament, was ein Stabilitätsanker ist. Und darauf aufbauen kann, nicht muss, aber kann man auch agil im Sinne von flexibel sein. Dieses Wertefundament, Resilienz auch im Sinne von Reserven, da sind, glaube ich, Familienunternehmen im Vorteil gewesen. Und sie kommen ja in eine Situation, Entscheidung unter Unsicherheit, unter unvollständigen Informationen. Und zwar in einem Ausmaß, was wir in der Form auch noch nicht gekannt haben. Also ich habe Corona auch zum ersten Mal mitgemacht, in Anführungsstrichen. Aber die Situation, unter unvollständigen Informationen zu entscheiden, wo es viele Risiken gibt, die Kompetenz, auch mit Risiken umzugehen, das ist, glaube ich, schon ein Vorteil.
Wie hat denn die Pandemiesituation das Arbeiten bei Ihnen im Unternehmen verändert?
Da gibt es so 2, 3 Elemente. Also Corona, auch vor Corona hatten wir schon Homeoffice. Und zwar, ich sag mal, in der gesamten Hierarchie, wenn es Sinn macht. Wir hatten auch schon vorher Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, da waren wir ganz gut eigentlich kulturell drauf eingestellt. Und dann ging das relativ schnell halt. Ende Februar hatten wir für uns gesagt, da ist jetzt ein Risiko. Keiner weiß genau, wie es geht. Und wir haben innerhalb von 5 Stunden 70% der Bürobelegschaft nach Hause geschickt. Und das hat funktioniert. A, die haben mitgezogen. Die IT-Mannschaft hat hier die Gerätschaften besorgt, die wir noch brauchten. Dadurch, dass wir so früh waren, konnten wir auch noch viele Dinge nachkaufen. Das war ein paar Wochen oder Monate schon später. Was dramatisch hier für einen Teil der Mannschaft verändert hat, ist, dass wir so eine Art Notruf bekommen haben vom Kinderpalliativzentrum Mitte März, wo uns gesagt wurde, wir haben da eine enge Zusammenarbeit, wir fördern die seit vielen Jahren. Und der Leiter sagte ihm, wir brechen die Krankenschwestern weg. Und zwar nicht wegen Corona, aber es gab keine Masken mehr. Das heißt, ganz banale Grippe, ne, hatten die ein Problem. Und dann haben wir gesagt, wir entwickeln, wir produzieren und, was in der Medizinproduktebranche wichtig ist und aufreibend, wir lassen das Produkt sogar noch zu, mit einer Sonderzulassung. Und das dauert ungefähr 3, 4 Jahre und die Zeit hatten wir natürlich nicht und wir haben das in 6 Wochen hingekriegt. Ich glaube, das war ein radikaler Eingriff hier in die Organisation. Wir verstehen was von Fließstoffen, aber Masken waren nicht unser Thema. Wir machen Pflaster, haben Näherinnen eingestellt, wo wir sie gerade herkriegten, Nähmaschinen organisiert, parallel mit Forschungsinstitutionen das Material bekommen, extrem hochwertiges witzigerweise und haben es wirklich geschafft, dieses Kinderpalliativzentrum zu versorgen. Parallel haben wir über Netzwerk geguckt, wo kriegt man solche Ware her. Das war ja ein absoluter wilder Westen, da hatten wir eine richtig gute Leute bei uns im Einkauf. Und wir haben das kostenlos gemacht, weil ich nicht irgendwann in der Zeitung als Profiteur stehen wollte. Über die Stückkosten der selbstproduzierten Masken, die waren wahnwitzig, weil wir natürlich eine Lernkurve durchlaufen mussten. Aber das hat hingehauen. Ich glaube, da haben wir einen richtig guten Beitrag geleistet. Da können die Beteiligten bei uns echt stolz drauf sein, was sie da gebacken gekriegt haben. Der Irrsinn aber in Deutschland ist, ich habe damit, dass wir das verschenken durften, an die stundenlang mit Anwälten telefonieren müssen, weil es war strafrechtlich relevant, Korruption im Gesundheitswesen, obwohl wir alle diese Institutionen nicht beliefern. Damals gab es dann auch wieder Sonderregelungen. Die erste Welle war, fand ich, bemerkenswert von Flexibilität auf allen Ebenen geprägt. Und ich stelle mir manchmal vor, hätten wir das weiter durchgezogen, wäre auch die zweite und dritte Welle ganz anders verlaufen. Und Ich glaube auch, was Deutschland könnte ganz weit vorne sein, wenn wir das, was in der ersten Welle eigentlich gut geklappt hat, improvisieren, aufeinander zugehen, ne? Wenn wir das konsequent durchgezogen haben. Der dritte Punkt ist, ich habe früher mal pro Jahr 150 Auswärtsübernachtungen gehabt. Da war ich jetzt vielleicht besonders krass im Unternehmen, aber auch viele andere waren hier auf Reisen viel. Das ist natürlich dramatisch zurückgegangen. Das wird auch sicherlich bleiben, ein Stückchen weit. Weniger Reisen, wie stark? Keine Ahnung. Aber ich glaube, zum Teil ist das auch ganz gut, dass weniger gereist wird. Einiges musste vielleicht auch wirklich nicht sein. Insgesamt, was Homeoffice angeht, glaube ich, sind wir immer noch Work in Progress. Wir haben zum Beispiel nach der ersten Welle uns im Sommer letzten Jahres mal hingesetzt mit allen Beteiligten, allen Mitarbeitern und haben echt drüber gesprochen, was war gut und was war nicht gut. Und für uns suchen wir jetzt immer noch nach dieser Lösung. Ne? Und die gibt es auch nicht fürs ganze Unternehmen eine. Ich glaube auch, dass Innovation extrem stark davon lebt, informeller Austausch. Es gibt ja Studien über Innovationsforschung in Forschungslaboren oder Institutionen. Der wichtigste Raum ist nicht der Meetingraum, ist nicht das Labor. Es ist die verdammte Küche, in Anführungsstrichen. Und die können Sie nicht virtualisieren. Und man trifft jemanden auf dem Flur und da kommt einem ein Gedanke. Auch das, glaube ich, lässt sich nicht virtualisieren. Ich glaube, wir müssen das austarieren. Und es wäre schön, wenn man uns auch zutrauen würde, dass wir verantwortungsbewusst genug mit uns selbst und unseren Mitarbeitern umgehen.
Jetzt hat uns die digitale Transformation ja schon weit vor Corona und unabhängig davon beschäftigt. Sie beschäftigt alle Unternehmen und alle Organisationsstrukturen weltweit. Wie sieht denn digitale Transformation in einem Unternehmen im Gesundheitswesen aus?
Also das Gesundheitswesen ist ja definitiv nicht digitale Avantgarde, wobei es erstmal nur ein Fakt ist. Ich will das gar nicht bewerten oder auch abwerten. Wir haben viel mit Arztpraxen und Apotheken zu tun und für die ist das Faxgerät immer noch ein beliebtes Kommunikationsinstrument. Was wir aber gemerkt haben in der Krise, was sich da deutlich verändert hat, ist die Bereitschaft, auch digitale Kommunikationskanäle einzusetzen. Und wir haben schon vorher versucht, erstmal eine Mannschaft aufzubauen, die auch unser Unternehmen digital voranbringt. Das heißt, das Thema war hier, eine interne Mannschaft aufzubauen und auch eine externe Mannschaft, Berater, Dienstleister, die das können. Wir suchen gerade auch einen CIO und Chief Information Officer, der das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level bringt. Wir haben schon vor Corona auch angefangen, wenn man so will, digitale Kundenkanäle aufzubauen, also für Kundeninteraktion, ob das YouTube war, eine Webseite, eine vernünftige digitale Arbeitsmittel-Apps. Und das haben wir nochmal erheblich ausgebaut. Das hat sich auch durchaus bewährt. Wir haben auch in der Corona-Krise noch fröhlich eine ERP-Umstellung gehabt, also neues Programm für Warenwirtschaft, Buchhaltung. War jetzt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber die Chancen überwiegend eindeutig. Also in 3 Jahren werden wir auf einem vollkommen anderen Level sein. Das hat bei uns eine Eigendynamik genommen. Das Thema ist natürlich, das muss ineinander greifen und die Regulierung in der MedTech-Branche, die ist natürlich gigantisch in der Gesundheitsbranche. Softwareinstrumente müssen validiert werden und.
Wo genau schränkt sie diese Regulierung denn ein im Bereich Digitalisierung?
Ja gut, sie frisst schlicht und einfach erstmal enorm viel Zeit. Die Auflagen, wenn Sie da eine intelligente Software-Idee haben, auch für den Kunden. Wenn das irgendwas mit Richtung Diagnose und Therapie zu tun hat, müssen Sie das als Art Medizinprodukt zulassen. Eine Softwareentwicklung, die wir angestoßen haben, als wir denen gesagt haben, das muss zulassungsfähig sein als Medizinprodukt, haben die uns mal gesagt, na gut, Kostenfaktor 7, weil sie müssen sich, ich könnte sagen, zu Tode dokumentieren, aber das ist schon sehr ausgeprägt. Das ist ja nicht nur bei digitaler Transformation. Es geht im Augenblick ja so ein bisschen durch die Presse, diese neue europäische Regulierung für Medizinprodukte, die nennt sich MDR, die führt auch dazu, dass ein Wahnsinnsaufwand betrieben wird. Das frisst halt Zeit. In einem Großkonzern, die sind eh bürokratisch, da macht das wenig Unterschied. Es schafft ja auch Markteintrittsbarrieren. Es wird durch diese Regulierung zum Teil Nischenprodukte für kleine Patientengruppen, übrigens Kinder vor allem auch, aber auch für seltene Erkrankungen wird es diese Produkte in Zukunft nicht mehr geben. Und es wird auch keiner investieren, neue Produktentwicklung dafür zu betreiben. Und das ist, glaube ich, das große Drama. Das digitale Transformationsthema wird indirekt davon betroffen, aber ich glaube, die ganz, ganz großen Probleme sind eher, dass in der Medizintechnik weniger entwickelt werden wird und es weniger Innovation gibt. Und wenn Corona auch eines gezeigt hat, nicht nur, aber auch ist, wie wichtig Medizintechnik ist, das wird uns allen schaden. Ich meine, es sei denn, wir bleiben gesund, aber das gibt ja manchmal so Entwicklungen im Leben. Krankheit ist jetzt nicht ein exotischer Zustand.
Wie sehen denn ansonsten die Megatrends im Bereich Medizinprodukte aus?
Ich glaube, das Digitalisierungsthema in der Branche, ne, klar, ist da. Regulierung, glaube ich, haben wir auch inhaltlich bearbeitet. Das ist ein Trend, ein Megatrend, der ist ja aber auch nicht nur da. Fragen Sie einen Sozialarbeiter, fragen Sie eine Krankenschwester, fragen Sie einen engagierten Lehrer, was die mit am meisten nervt. Oft Top 1, aber mindestens unter Top 3 oder maximal Top 5 kommt das Thema Bürokratie, Dokumentation, Regulierung. Bei uns in der Branche insgesamt Finanzinvestoren, dramatische Zunahme. Da drückt ganz viel Private Equity in die Branche. Man spricht ja oft von Smart Money. Den Eindruck habe ich da nicht unbedingt immer. Und da geht es halt darum, diese Gewinnmaximierungsphilosophie in der Gesundheitsbranche, finde ich, das sollte uns allen eigentlich ein Anliegen sein, dass das nicht so ausgeprägt wird. Und diese Trends im Gesundheitswesen verlaufen alle langsamer. Das Gesundheitswesen ist extrem strukturkonservativ, also die Veränderungen in der Branche dauern. Die elektronische Gesundheitskarte, 10, 15 Jahre oder wie lange ist die schon in der Mache? Also ist jetzt vielleicht ein besonders krasses Beispiel. Aber das wird alles nicht so schnell gehen. Was ich, ist vielleicht ja auch schade. Ich will das gar nicht hämisch kommentieren. Aber wenn man realitätsbezogen arbeiten will, und das muss ich, dann ist das, glaube ich, einfach ein nüchterner Blick auf die Dinge. Und deswegen in der Medizintechnik, ja, es wird was passieren. Produktinnovationen werden erheblich länger dauern durch Regulierung. Ich glaube, da müssen wir alle ganz viel Geduld haben. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Vielleicht auch manchmal ein Ultramarathon, das Gesundheitssystem zu verändern.
Was treibt Sie denn selbst persönlich an?
Mir macht Spaß, was zu bewegen und zu gestalten. Immer noch vielleicht auch so ein Stück weit dieser Wunsch, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Also ich werde jetzt nicht den Weltfrieden retten können oder die Menschheit, aber Menschen, konkrete Menschen oder für deren Biografien einen positiven Unterschied zu machen, das treibt mich schon halt an. Also auch so dieses Bedürfnis zu zeigen, Mensch, man kann eine Hochleistungsorganisation haben oder bauen und die ist sozial engagiert. Und das sind zwei Seiten einer Medaille. Auch vielleicht das Thema Gemeinnutz und Eigennutz sind gar nicht so gegensätzlich. Da gibt es enorm große Schnittmengen. Auch so eine Art Versöhnung zwischen Ökonomie und Sozialem, finde ich. Das treibt mich schon sehr stark halt an. Inspirierende Menschen. Ich hatte das Glück, von dem Gefängnispfarrer habe ich erzählt, auch eben von dem Leiter des Kinderpalliativzentrums. Das sind wahnsinnig inspirierende Menschen. Oder ein Jesuitenpater, der in Rumänien mit Straßenkindern viele Jahre gearbeitet hat und jetzt mit Roma arbeitet. Das sind extrem herausfordernde Bedingungen. Und diese Menschen, was die, das sind Sozialunternehmer alle drei für mich, was die bewegen, das ist enorm inspirierend. Und da muss man auch halt oft sagen, wenn man dann klagt über sein Schicksal, selbst das Thema Regulierung, was mich wirklich anfrisst, wie man ja sehr wahrscheinlich merkt, ich klage da in gewisser Weise auf hohem Niveau. Was diese Menschen leisten, ist um ein Vielfaches bedeutender, inspirierender, interessanter. Und das sind gute Vorbilder, weil man dann weiß, okay, ich habe mich noch ganz schön zu strecken und bei allem Erfolg, den wir vielleicht ja auch haben, Demut ist vielleicht ein krasser Begriff, aber eine gewisse Bescheidenheit zu haben, zu sagen, okay, es gibt Menschen, die stellen den eigenen Erfolg noch deutlich in den Schatten. Ich glaube, das ist mit Sicherheit etwas, was mich antreibt und vielleicht auch so eine Art tiefe Dankbarkeit. Also die Chancen gehabt zu haben, die ich hatte. Und es ist ganz wichtig für ein glückliches und erfülltes Leben, dafür auch dankbar zu sein, was man so erreicht hat. Vielleicht noch ein Gedanke dazu, Wut. Keine Sorge, ich schmeiße jetzt hier nicht irgendwie mit Dingen um mich, aber Ignoranz, Gedankenlosigkeit, Bürokratie, Geldgier, da kriegt man schon auch Wut. Und wenn man das kanalisiert, ist das ja eine Wahnsinnsenergie, die man halt entwickeln kann.
Wo finden Sie denn Ihre Vorbilder oder die Menschen, die Sie inspirieren?
Also ich lese sehr viel, hat mich immer fasziniert. Mit offenen Augen und Ohren durch die Weltgeschichte laufen, dann kriegt man auch manchmal Bücher geschenkt von Menschen, die sehr inspirierend sind. Und ich habe versucht, zum Teil halt mit denen auch in Kontakt zu treten. Zum Teil sind die total überrascht. Und dann trifft man sich mit denen und daraus entsteht viel oder Empfehlung. Manchmal ist es auch ein Zufallsfaktor und das ist halt immer wieder sehr beglückend. Also Smalltalk ist nicht so meins. Ich gucke kein Fernsehen und Gespräche mit diesen Menschen oder auch die begleiten zu dürfen oder auch, ich sag mal, deren Arbeit mit ermöglichen zu können, ist halt eine ziemlich gute Sache.
Was heißt für Sie Leadership?
Im Kern, Leadership müsste werteorientierte Führung bedeuten, also nicht als Rhetorikübung, nicht dieses Blabla, sondern wirklich im Alltag das vorzuleben. Und das ist verdammt schwer. Das ist für Führungskräfte und Eltern haben das ja gemeinsam. Ne? Das ist auch in einem Familienunternehmen als Inhaber stehen sie halt, sind sie Promi, ob sie sein wollen oder nicht. Ich brauche das nicht, aber man ist es. Und da messen einen die Leute daran, was man tut. Nur bedingt, was man sagt. Also Eloquenz ist nett, aber ich glaube, das macht Leadership sehr, sehr stark aus. Innovation ist ein Teil von Leadership und gute Ergebnisse. Ich glaube, das ist wichtig. Was aber eine Organisation auch braucht, und das wird oft, glaube ich, belächelt, ist dieser Leadership versus Management. Ich glaube, eine Organisation braucht auch gutes Management. nicht nur gute Leadership, also sowas wie Strukturen und Prozesse ist auch nicht so 100% meins, gebe ich ja zu, aber da muss man sich eine Mannschaft bauen, die das gut vertritt und die das auch gut versorgt. Und in diesem Spannungsverhältnis muss man dann leben, ne? Dass man wildes Denken hat, dass man Freestyle arbeiten kann, also auch, ne, mal um ein paar Ecken denkt, aber dann doch merkt, um das dauerhaft skalieren zu können, braucht es Strukturen und Prozesse. Langfristig wird ein Unternehmen nur erfolgreich sein, wenn das es schafft, das Unternehmen diese beiden Pole gut auszutarieren, dieses Spannungsverhältnis konstruktiv hinzukriegen, ne, also nach vorne gehen, Innovation, Mut rein in den Markt, einfach mal machen und dann aber auch gucken, wenn es funktioniert, das hochskalieren. Das kann dann eigentlich nur über gutes Management laufen. Vielleicht noch so ein Gedanke dazu, Leadership. Manche Dinge laufen auch unbewusst ab. Ich habe letztes Jahr im Dezember an einer berühmten Hochschule in Boston eine Fortbildung gemacht und da haben die sich so damit gebrüstet, ne, wie divers und sonst was die alle sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist eigentlich bei uns? Und dann bin ich mal durchgegangen, die ganzen Leitungskräfte, und musste dann überrascht feststellen, wir liegen bei 70% Menschen mit Migrationshintergrund oder Frauen, ohne dass es da eine quotale Thematik gab. Und der Leadership-Gedanke dahinter war einfach Leistung. Dass wir sehr stark auf Leistung geschaut haben, die Leistung gesehen wurde und die Leute sind in Positionen gebracht worden. Und es war überhaupt nicht das Ziel hier, ich sag mal, irgendwie nach außen selbstdarstellungsmäßig mit irgendwelchen Quoten argumentieren zu können oder Zahlen. Das hat sich ergeben und auch das ist vielleicht gelebte Werte. Und deswegen glaube ich, manchmal wäre weniger Moral und weniger Rhetorik, sondern auch da einfach mal machen, nüchtern sich die Dinge anschauen, ausprobieren, viel besser, man würde bessere Ergebnisse erzielen.
Ja, das ist ein aussagekräftiger Gedanke zum Schluss. Vielen, vielen Dank, Stefan Kohorst, für den Einblick in Ihr Unternehmen und auch in Ihren persönlichen Mindset.
Ja, danke auch fürs Gespräch und für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Die Buch- und Tooltipps aus der heutigen Folge sowie weitere Infos zu meinem Gast findet ihr wie immer in den Shownotes. Für mehr Input rund um Digitalisierung, Leadership und Inspiration folgt uns auf Facebook oder Instagram. Außerdem freue ich mich über eine Podcast-Bewertung bei Apple. Better Me, Work Smart, Be Inspired.